Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Erfolgreich.
Monsters of Content Marketing.
Unser neues Monster bubbelt den ganzen Tag. Christian Hillemeyer ist Kommunikationschef bei der gefeierten Sprach-App Bubble aus Berlin. Mit ihm wollen wir heute über das reden, was einen Podcast ausmacht. Über Sprache. Herzlich willkommen, Christian Hillemeyer.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, liebe Freunde der Monsters of Content Marketing, liebe Marketeers und Fans, wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast, denn eine Sprach-App haben wir bisher noch nicht in unserem Podcast gehabt. Also babbeln wir heute mal über Bubble mit dem lieben Christian. Schön, dass du da bist, Christian. Hi.
Ja, danke schön. Grüß dich, Dirk.
Sag mal, Christian, man kennt euch als Sprach-App, habe ich schon gesagt, aber Bubble ist ja eigentlich noch viel mehr. Ne? Wenn man sich euer Online-Magazin anschaut, euren Podcast hört, merkt man, dass es um viel mehr geht, als reine Sprache, als Sprache zu lernen. Ne? Was ist so ein bisschen eure Mission, was man zusammenfassen kann?
Ja, ich denke, das kann man. Also unsere Mission ist es wirklich, so vielen wie Menschen wie möglich das Lernen von Sprachen zu ermöglichen und dabei natürlich auch die gegenseitige Verständigung zu fördern. Das ist Bubbles Mission.
Kann man so ein bisschen aber auch sagen, ich habe den Eindruck, Bubble lädt auch dazu ein, die Welt zu entdecken durch seine Content-Angebote. Es geht viel um Reisen, es geht um fremde Kulturen. Es ist also schon so ein bisschen auch Anspruch, mit eurer App nicht nur Sprache zu lernen, sondern auch alles, was dazugehört, Kulturen, fremde Welten, die sich auftun durch Bubble.
Genau. Ja, das geht ja einher. Man muss sich überlegen, warum lernen Menschen weltweit denn eine Sprache? Und das ist tatsächlich auch unterschiedlich, je nachdem, wo man da guckt. Deutschland, auch Amerikas Reise zum Beispiel, der erste Grund für Menschen, eine Sprache zu lernen. Südeuropa, Italien, da sehen wir vor allem Lerner, die für Karriere lernen, also wirklich da sich berufsmäßig zu verbessern. Dann kulturelles Interesse ist tatsächlich auch sowas wie ein isoliertes Interesse von bestimmten Gruppen. Und natürlich decken wir in dem Content, den wir produzieren und auch in unserer Positionierung all das ab.
Ihr habt insgesamt, wie viele Sprachen habt ihr im Angebot? 13 oder so?
14 Sprachen.
14 Sprachen. Und du hast eben gesagt, du hast Sprachen erwähnt, die man eher aus Karrieregründen lernt, andere eher, weil man die Länder entdecken will. Kannst du da mal so ein bisschen durchgehen? Welche Sprache würde man in erster Linie aus beruflichen und welche Sprachen sind wirklich sehr, sehr private Sprachen, die man für Reisen nutzt? Kann man so clustern?
So kann man das nicht sagen. Also es geht eher darum, woher kommt der Mensch, der eine Sprache lernt. Also bei Italienern, interessanterweise, ist dieser Karrierewunsch im Vordergrund und da geht es vor allem um Englisch. Mhm. Die Deutschen lernen aber Englisch eben, um zu reisen. Insgesamt ist Englisch auch weltweit die am meisten nachgefragte Sprache. Und danach tummeln sich dann Französisch, Spanisch, Deutsch und so weiter. Ja, also es sind tatsächlich die üblichen Verdächtigen.
Gibt es eigentlich eher irgendwelche Sprachen, die gerade im Trend sind, was du ablesen kannst? Meinetwegen auch durch Corona oder generell durch den Zeitgeist, dass Sprachen aufgekommen sind in den letzten Jahren bei euch, die vorher eigentlich nicht so auf dem Zettel waren? Gibt es da Trends auch?
Nein, können wir nicht sehen. Das bleibt eigentlich immer gleich. Also auch je nachdem, dass natürlich in welchem Land guckt man. In Amerika zum Beispiel, da geht es in erster Linie um Spanisch. Und auf dem zweiten Platz, da kloppen sich dann immer so Deutsch und Französisch. Mhm. Dass wir da jetzt Trendbewegungen sehen, würde ich nicht sagen. Trend zum Sprachenlernen, natürlich jetzt gerade seit Pandemiebeginn, ist sehr stark. Also wir sehen ein extrem großes Wachstum und viel mehr Menschen, die damit anfangen.
Wie erklärst du dir das? Weil Reisen zum Beispiel ist ja auf absehbarer Zeit jetzt erstmal kein Thema. Also fremde Kulturen und Welt entdecken mit einer neuen Sprache. Da wappnet man sich zwar langfristig, aber irgendwie ist das ja nicht so richtig en vogue gerade. Ist den Leuten langweilig? Wollen sie deshalb haben die einfach mehr Muße, Sprachen zu lernen? Ist das vielleicht auch der Wunsch, über den Tellerrand der eigenen vier Wände, an die man gefesselt ist, hinauszublicken? Also habe ich durch Sprache und damit verbundene Kulturen so ein bisschen auch sowas wie ein Freiheitsgefühl? Oder wie erklärst du euer starkes Wachstum in der Corona-Zeit?
Ja, es ist genau wie du sagst. Ich meine, das würde ich gerne denken. Und zum gewissen Grad tue ich das auch. Das heißt, es ist ja eine sehr schöne Vorstellung, dass Leute in dieser Zeit, wo wir alle gewissermaßen isoliert sind, sagen, ich investiere jetzt in etwas, in eine Sprache, die ich dann mit anderen auch neuen Menschen sprechen kann. Das ist eine ganz tolle Vorstellung. Ja? Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der unterliegende Gedanke. Was wir sehen, ist aber auch eher wie, was du zuerst gesagt hast, dieses Wappnen für das Ende der Pandemie. Wir haben da eine relativ große Nutzerumfrage gemacht Anfang dieses Jahres. Und es kam raus, tatsächlich ist Reise immer noch ungebrochen der größte Trend. Die Leute wollen reisen, wenn das vorbei ist.
Sehnsüchte also werden da ja.
Ja, und auch vielleicht schon mal Richtung Reisebranche. Wir sind so eine Art Frühwarnantenne für das, was dann da kommt. Und die Leute wollen das und die strengen sich an. Und warum jetzt gerade? Es ist natürlich, dass die Menschen haben mehr Zeit. Und natürlich auch, man muss sich das vorstellen, man sieht das auch an Fitness-Trackern, Peloton und so weiter. Die Menschen müssen notgedrungen ausweichen auf digitale Optionen. Das heißt, auf eine Sprachlern-App oder was wir jetzt ja auch anbieten, das ist wirklich Sprachkurse in Gruppen mit echten Lehrern per Videostream auf Home-Fitness und so weiter. Und wir denken, dass das eine ganz wichtige Entwicklung für uns ist, weil viele, die da Berührungsängste hatten und dachten, okay, das kann nicht funktionieren, auch Beispiel Homeoffice oder dienstliches Reisen für Meetings mal nach London fliegen oder so. Oder nach New York. Nein, das kann man nicht ersetzen. Das kann man nicht per Zoom machen. Doch, das geht. Und ein Sprachkurs geht. Und ein Peloton funktioniert. Wir glauben, dass die Menschen Berührungsängste abgebaut haben, dass sie es versucht haben. Und darauf wollte ich doch schon immer mal machen. Jetzt habe ich Zeit. Und sehen jetzt, das funktioniert. Das ist ja toll. Und die bleiben nicht nur dabei und sind aktiver. Übrigens auch, wir sehen das in den Kohorten von Nutzern, die während der Pandemie angefangen haben zu lernen. Die sind sogar aktiver als Nutzende, die vorher angefangen haben im Durchschnitt. Und wir glauben, dass dieser ganze Markt, also der Sprachlernmarkt, auch jetzt um Jahre nach vorne gebracht wurde, weil die Menschen einfach diesen Anschluss gesucht und gefunden haben und sehen, es funktioniert.
Ist das auch so ein Hang zur Selbstoptimierung in den eigenen vier Wänden?
Klar.
Da gehen Peloton und Bubble ja in die gleiche Richtung dann quasi, ja? Ich gehe aus der Krise raus als besserer Mensch sozusagen, ja? In vielerlei Hinsicht.
Ja.
Möglicherweise, ja?
Ja. Also gerade in den USA sehen wir natürlich einen sehr starken Self-Improvement-Trend. Das ist da, ich glaube, das ist uns da so ein bisschen voraus. Aber auch Europa kommt jetzt dahin. Und natürlich, das ist ja das Schöne. Sprachenlernen mit Bubble, das macht Spaß. Das ist zugänglich, vielleicht auch zugänglicher als ein Sprachkurs an der Volkshochschule oder so. Es ist ja auch ein Safe Space. Und wenn man dann noch was, trotz des Spaßes, möchte ich fast schon so sagen, mitnehmen kann, was man anwenden kann, was einen weiterbringt, was einem auch natürlich bestimmte Perspektiven öffnet, die man selbst vorher noch nicht hatte, dann ist das eine tolle Sache. Also das nehmen die Leute gerne mit. Logisch, ist eine positive Geschichte.
Du hast Spaß erwähnt, ihr habt auch Gamification-Elemente und auch Stories. Auf dem Podcast zum Beispiel bringt er den Leuten Sprache auch über Stories und Hintergründe wahr. Wie wichtig ist diese spielerische Vermittlung von Sprache? Oder anders gefragt, macht ihr euch das einfach sexier und attraktiver gegenüber, sage ich mal, einem Volkshochschulkurs oder so. Ja.
So denken wir noch nicht mal. Also das ist vielleicht auch wichtig zu sagen bei Bubble, wir haben nicht dieses große Wettbewerbsdenken, sondern wir finden das schon gut, wenn da eine Vielfalt ist zum Sprachenlernen. Und wir sagen auch nicht, mit der Bubble-App lernst du am besten Sprachen. Das stimmt nicht. Das Beste wäre tatsächlich, sich einen privaten Sprachlehrer zu nehmen oder eine Lehrerin. Das funktioniert am besten. Kostet aber Zeit, ist Aufwand, kostet auch Geld. Und es geht uns eher darum, die Hürde möglichst runterzusetzen. Auch wirklich, habe ich, glaube ich, gesagt, schon so einen Safe Space zu kreieren, wo man erstmal probieren kann, reinkommt und dann geht man auch vielleicht weiter. Und diese Gamification oder wir nennen es auch Game Mechanics oder Game Psychologie, da geht es eher darum, wie kann man Sprachenlernen im Digitalen denn neu interpretieren. Es geht uns jetzt nicht darum zu sagen, wir erfinden das neu, weil Sprachwissenschaft, das ist uralt, das ist wahnsinnig gut erforscht. Mhm. Aber es geht dann darum, diese Forschung zu nehmen und zu sagen, wie übersetzen wir das ins Digitale? Wie verhalten sich Leute anders, wenn die hinter einem Bildschirm sitzen oder hinter dem Smartphone? Und wie lang müssen die Lessons sein? Wie müssen die aufgebaut sein? Wie unterhaltsam müssen die sein? Und was für Mechanismen können wir benutzen, damit die Nutzenden zurückkommen, ein gewisses Belohnungsgefühl haben und so weiter. uns ist es wichtig zu sagen, das ist kein Spiel. Das ist wirklich alles fundierte Sprachwissenschaft. Das wird aufgelockert für die Usability. Aber ein Spiel hat ja immer so was Selbstreferenzielles. Ja, also das ist Zeitvertreib, dann spielt man was, dann sammelt man irgendwelche Punkte oder Herzchen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel muss das Lernen sein. Ja? Deswegen findest du diese Elemente bei uns, die sorgen dafür, dass der Nutzer zurückkommt und dass er dranbleibt. Aber im Endeffekt muss es immer darum gehen, Fortschritt zu machen. Und was Bubble ja nun, worauf wir ausgelegt sind, ist Nutzenden so schnell wie möglich das Sprechen der neuen Sprache beizubringen. Weil das bringt dir mehr als jede Gamification, wenn du lernst und dann gehst du raus zu deinem Lieblingsitaliener und bestellst auf Italienisch, sagen wir was Komplexeres als ein Vino. Ja? Und du sprichst
ja, genau. Fungi dazu, ja.
Mit Ananas. Und,
Vino e Fungi. Zack, hab ich's. Dank Bubble.
Genau, und dann, also du benutzt irgendwas Neues, was du gelernt hast, und dir wird geantwortet, auch in Italienisch in dem Fall, und du verstehst es. Dieses Erfolgserlebnis, das kann man kaum durch Gamification oder so ersetzen.
Ja.
Und das ist immanent beim Sprachenlernen. Das ist der tolle Moment, den wir wollen.
Du hast eben erwähnt, ihr habt neue Angebote während der Pandemie, Video. Mhm. Lessons, ne? Mhm. Was habt ihr den Leuten noch geboten während Corona? Wie habt ihr auf die Lage reagiert? Habt ihr noch weitere Angebote? Das ist in erster Linie Video, was ja generell auch ein Trend war, klar. Euer Angebot für die Pandemiezeit.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu beleuchten, ist nicht nur Video-Content in der App. Das haben wir auch. Es geht wirklich um Live-Sprachkurse mit echten Sprachlehrern und Lehrerinnen. Ja, das ist, wir sehen uns da so ein bisschen als das Peloton der Sprachlernszene. Ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan, ich habe mir auch...
Ja, stimmt. Hast du auch zu Hause Peloton?
Ja, habe ich mir im ersten Lockdown geholt. Oder wir uns hier. Und das macht echt Bock. Und bei diesem Bubble Live, nennt sich das Produkt auch, geht es wirklich darum, dass wir extrem motivierende, spritzige Lehrerinnen und Lehrer haben, die, wo es dann eben auch wirklich Spaß macht, eine Stunde mit denen zu buchen. Ne? Und das sind dann Gruppenklassen. Da sind wir tatsächlich auch die Ersten, die das in einer Form machen. Das ist Blended Learning, nennt man das. Also es ist verbunden mit der App, also mit der Methodik auch in der App und auch den Podcasts, die du eben schon genannt hast, die ja auch durchaus unterhaltsam sind. Also wir haben, glaube ich, 10 verschiedene Formate inzwischen, wo es von Hardcore-Grammatik bis hin zu wirklich Kurzgeschichten oder True Crime oder sowas geht. Im Endeffekt ist aber alles angeknüpft an diese Bubble-Methodik. Also man lernt wirklich auch mit allem. Das ist nicht nur Zeitvertreib. Das sind Entwicklungen, die wir natürlich von längerer Hand geplant haben, aber zufälligerweise umgesetzt haben, vor allem während dieser Pandemie. Also es war wahrscheinlich wirklich nicht der schlechteste Zeitpunkt, das so zu machen. Spezifisch auf die Pandemie reagiert haben wir einmal, indem wir Bubble aufgemacht haben im ersten Lockdown, als diese ganzen Schulschließungen waren, weltweit für Schüler und Studierende. Mhm. Das heißt, sie konnten Bubble umsonst benutzen. Da hatten wir auch ein paar hunderttausend, die es gemacht haben. Und wir haben auch Änderungen gemacht, wie zum Beispiel, das nennen wir Free Trial. Du kannst die App jetzt auch eine Woche lang komplett umsonst testen, bevor die Bezahlschranke dann greift. Was vorher nicht möglich war, vorher konntest du einen Kurs machen und dann musstest du abonnieren. Aber wir haben verschiedene Mechanismen entsprechend gemacht, die es den Nutzenden einfacher machen, Bubble zu probieren und wirklich zu schauen, ist das Richtige für mich. Podcasts sind natürlich umsonst auch. Also das ist einer der ersten Bereiche, wo wir wirklich sagen, das ist Free Content. Und der macht dann natürlich aber auch Lust darauf, die App zu benutzen oder einen Live-Kurs zu buchen. Das greift zusammen als Netzwerk.
Eine Frage, wie da eure KPIs sind, auch nochmal zurück zu dem Online-Magazin und zu dem Podcast, den du eben angesprochen hast. Was ist da euer Sinn? Geht es darum, eine Bekanntheit und ein Image, wie es bei vielen Marken so ist, durch eigene Plattformen zu schaffen und zu steigern? Oder sollen die Leute darüber auch schon zu konkreten Abos geführt werden? Wie sind da eure KPIs?
Also das Bubble Magazine, unser Content-Marketing, definitiv Sales. Ja. Aber natürlich auf eine Art und Weise, dass da auch Wert geboten wird. Also das sind jetzt nicht irgendwelche stumpfen Werbeartikel, sondern durchaus interessante, wie du es ja beschrieben hast, auch interessante Insights zum Thema Reise, Karriere, Sprachenlernen allgemein, Kochen, also alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Das ist ja auch das Tolle daran. Ich habe für diverse Unternehmen vorher gearbeitet und muss sagen, dieser Bereich Sprache, das kommunikativ zu begleiten, ist unglaublich vielschichtig. von Love Stories über Kulinarik bis hin zur Managementkarriere oder so, ja.
Ja, man kann halt wahnsinnig viele Themen, man kann wahnsinnig viele Themen mit Sprache einfach verknüpfen, ja.
Genau, fast alles.
Sprache überall Schlüssel ist, ja. Beim Kochen fällt es mir ein bisschen schwerer, da den Link direkt zu sehen, ja.
Ja.
Weil Kochen ja eher keine sprachintensive Veranstaltung ist, ne.
Na, aber eine kulturelle, ne.
Ja, das stimmt.
Das
ja.
ist eine kulturelle und das ist natürlich dann auch teilweise... interessant, wie man damit spielen kann. Zum Beispiel hatten wir mal eine PR-Kampagne, wo wir die Waiters Association, also der Verband der in der Gastronomie angestellten Kräfte mhm. in New York, befragt haben, welche Gerichte werden denn in euren Restaurants in New York am meisten falsch bestellt, am meisten falsch ausgesprochen. Also da geht es dann um französische Restaurants oder italienische. Ja. Und welche Gerichte, denkt ihr, werden vielleicht sogar nicht bestellt, weil die so kompliziert sind und die sagen, oh nein, den Wein kann ich nicht bestellen, da sehe ich total doof aus, wenn ich das mache. Und haben dann so ein Ranking veröffentlicht, was dann tatsächlich die Frontpage des Wall Street Journals gemacht hat und so weiter. Also auf so eine spielerische cool. Art und Weise gehen wir damit um. Zu den Podcasts und KPIs. Die Podcasts bei uns sind wirklich ein Lernprodukt. Da ist der KPI tatsächlich Nutzung, also wie viele Menschen hören das? Vor allem auch in Verbindung mit unseren anderen Lernprodukten. Das heißt, Bubble ist immer mehr dabei, so ein Sprachlern-Ökosystem zu bauen, wo wir sagen, die App ist nur ein Punkt. Es gibt auch andere, die lernen eben mit diesen Live-Klassen oder mit Podcasts. Und das immer mehr miteinander zu verknüpfen, zu sagen, wir wollen am Ende des Quartals x Nutzende haben, die mindestens 3 dieser Möglichkeiten gleichzeitig nutzen. Das sind eher die KPIs, die wir uns da anschauen. Natürlich, weil die Podcasts eben umsonst sind oder auch eine extrem hohe Reichweite haben. Ich glaube, die sind inzwischen an die 3 Millionen Mal runtergeladen worden und die gibt es jetzt seit knapp einem Jahr. Das hat natürlich auch einen Werbeaspekt.
Ja. Ja. ganz so weit sind wir noch nicht. Aber fahr fort.
Genau, aber das hat ja auch einen Werbeeffekt. Vor allem, okay, mal Bubble kennenlernen und es hat natürlich auch alles die gleiche Tonalität und so weiter. Und man führt die Menschen so dann so ein bisschen in dieses Bubble-Universum ein.
Kleiner Themenbreak, aber es geht auch ums Sprechen in der Kommunikation wie in eurem Produkt selber. Thema Gender. Mhm. Das begegnet uns täglich, weil wir gerade in so einer Transformationsphase sind, ja. Würde ich mal sagen, wo die Sprache nach und nach alle Kunden bei uns und auch wir selber uns als Gendern gewöhnen oder Regelungen finden. Das stellt ja nicht nur die Deutschen und die deutsche Sprache vor Herausforderungen, sondern sicherlich andere Sprachen ebenfalls. Ist das auch so ein großes Thema für euch oder ist es in anderen Sprachen eigentlich gar nicht so ein Thema?
Also ich kann dir sagen, Bubble ist ein extrem wertegetriebenes Unternehmen. Und das liegt natürlich auch daran, dass es bei Sprache um Verständigung von Menschen untereinander geht, um Möglichkeiten und so weiter. Das heißt, unsere Mitarbeitenden, die fordern das auch sehr stark ein, dass wir da, wie nennt man das, einmal nach intern so ein Spirit von Belonging auch erzeugen für alle und nach außen uns auch für Diversität einsetzen. Von daher Gendern, absolut ein Thema, machen wir auch in den Kursen. Und es geht sogar noch weiter. Also wir hatten da schon immer wir hatten ein paar Mal so Mini-Shitstorms, weil in unserer App kommt Queerness vor. Da werden Tipps gegeben, wie man genderneutraler spricht, wenn man jetzt zum Beispiel Dänisch lernt und so weiter. Das heißt, es ist schon relativ progressiv und viele Leute stören sich daran. Also wir hatten ja schon eine Politikerin von Front National in Frankreich oder wir hatten auch einmal eine schöne Situation mit Tucker Carlson von Fox News aus den USA.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Tucker Carlson, das interessiert mich mal, ja. Ich meine, sehr für klare Stoßrichtung bekannt, der junge Mann.
Ja.
Was hattet ihr mit ihm zu tun? Was war das für eine Geschichte?
Na, es ging darum, dass eine unserer Mediaagenturen in den USA hatte einen unserer Fernsehspots sehr nah an seine Sendung gerückt. Ja, und dann kam über Twitter kam Post, dass gesagt wurde, hey Bubble, wieso schaltet ihr da Werbung?
Mhm. Ja.
Weil das passt doch nicht zusammen. Und das passt auch nicht zusammen. Das wollen wir nicht, wir wollen mit denen nichts zu tun haben.
Ja, so nach dem Motto Stop Funding Hate.
Ja, genau. Und wir haben uns dann sehr deutlich geäußert, auch über Twitter.
Mhm.
und hatten dann im Endeffekt einen Shitstorm von rechts. Fox News hat sogar ein Pressestatement dazu rausgegeben, weil das so übergekocht ist. Und wir haben damals das Wort repugnant, also abstoßend verwendet für Tucker Carlson und sein Showformat. Mhm. Das kam nicht gut an, aber da ist es uns auch wichtig, Position zu zeigen und Szene zu zeigen, genau wie beim Gendern.
Ja, man merkt es ja auch in deiner Aussprache, du sprichst von Nutzenden, ja, ein Wort, das wir bis vor kurzem auch noch nicht.
Ja, ich arbeite da noch an mir, ja, also das muss ich wirklich sagen.
Ja, aber das machst du gut, muss ich sagen, machst du gut, bin noch nicht so weit, aber solche Neutren wie Nutzende, Mitarbeitende, sowas müsst ihr auch in anderen Sprachen dann in eure Apps einbauen mittlerweile, oder? Also das ist starker Aktualisierungsbedarf dann sozusagen, Anpassungsbedarf, oder?
Müssen nicht, wollen aber.
Ja, das meine
ich. Also ich erinnere mich auch noch damals, unser Gründer Markus Witte spricht eigentlich im generativen Femininum, vor allem wenn er auch Englisch spricht. Was mich am Anfang, ich bin ja schon fast 7 Jahre bei Bubble, da war das gar noch nicht so richtig der Diskurs, ne? Und das hat mich so ein bisschen irritiert, wo ich inzwischen auch denke, super. Und ich versuche da auch aktiv an mir zu arbeiten, weil ich das persönlich auch wichtig finde. Mhm. Repräsentanz zu schaffen und auch Progression mitzugehen und mitzutreiben und das eben nicht nur zu machen, weil es jetzt zu einem guten Ton gehört oder so. Ich finde das wirklich wichtig und ich glaube, das tut Bubble als Unternehmen gesamt.
Welche Sprache sprecht ihr im Unternehmen? Ist Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Was ist die Sprache? Englisch, ne?
Ja, ja.
Seid ihr sehr international besetzt dann wahrscheinlich auch vom Team her bei euch, ne?
Ja, wir haben Mitarbeitende aus 60 verschiedenen Ländern. Mhm. Und das macht auch schon Bock, dass Englisch ist die Hauptsprache. Wenn wir jetzt in Meetings sitzen, da sitzen 5 Deutsche, das ist auch okay, dass wir Deutsch sprechen, ne?
Ja, klar.
Und ich erinnere mich noch, als das Office noch auf hatte, also wir sind jetzt über ein Jahr schon remote, ja. als wir noch geöffnet hatten, dann gehst du durch dieses Büro und siehst überall Gruppen von Kolleginnen, die zusammenstehen. Und dann sind da die Franzosen, die kochen zusammen, sprechen Französisch oder eine italienische Gruppe und so weiter. Das hat auch so ein bisschen den Reiz von Bubble. Das wirkt wirklich extrem international. Und wir haben ja auch wahnsinnig viele Sprachnerds, kannst du dir ja vorstellen. Die lieben das auch, in diese Vielfalt einzutauchen. Und die können da jede Sprache jeden Tag sprechen, die sie wollen.
So ein bisschen die United Nations ist auf Bubble, auch wenn wir nur in Anführungsstrichen 14 Sprachen haben. Noch jetzt mal zu deinem Job, zu dir.
Ja.
Persönlich, du verantwortest sowohl die interne wie auch die externe Kommunikation.
Ja,
Fangen wir mal intern an. Du hast gesagt, junges Team, Startup-Kultur wird bei euch noch immer gepflegt, obwohl wir für ein Startup ja schon recht alt seid mittlerweile oder etabliert seid als Unternehmen. Auf welchen Kanälen kommuniziert ihr denn intern? Gibt es ein Social Intranet oder wie aktiv seid ihr da? Was macht ihr da für Formate? Gerade jetzt natürlich, wo ihr euch nicht seht, ist das ja entscheidend.
Ja, natürlich. Vielleicht auch nochmal aus Rahmendaten. Bubble, das sind 750 Mitarbeitende in Berlin.
Das ist plus ungefähr so wie wir. Etwa insgesamt.
Ja.
Nicht nur in Berlin.
Ja. Und nochmal so knapp 50 in New York. Also wir haben nur diese Offices in Berlin und New York. Und ich glaube, das gibt dann schon so ein bisschen ein Framing für die Komplexität. Also Internal Comms ist extrem wichtig, gerade bei dieser Größe. Ne? Und jetzt vor allem, wo wir alle remote sind. Ich finde das relativ erstaunlich auch. Wir haben, ich glaube, während der Pandemie weit über 100 Leute geheiert, die Bubble nie als Firma von innen gesehen haben. Mhm. Also jetzt das physische Bubble. Und wie schafft man es da, so ein Gefühl von Zugehörigkeit zu erzeugen, ein Gefühl zu geben für die Bubble-Kultur und von Gemeinschaft? Und da spielt Internal Comms natürlich eine extrem große Rolle. Einerseits, was Alignment und so weiter angeht, was Updates angeht. Also gerade in dieser Covid-Situation ging es da auch viel um Sicherheitsgefühl und so weiter. Wir haben Leute, die sind ganz neu in Berlin, irgendwelche Experts, die gerade hier hingezogen sind, die sprechen kaum Deutsch. Wie erklärt man denen auch, was passiert jetzt in diesem Land? Und was können wir dir da empfehlen? Wie können wir dir da helfen und so weiter? Das heißt, das ist zurzeit die Aufgabe von Internal Comms. Mein Team macht das sehr gut. Ich bin sehr stolz auf die. Nutzen tun wir Slack natürlich. Ich glaube, das fast jeder. Ne? Wir haben kein Intranet, wir haben ein Wiki. Das nennt sich Confluence. Das ist einerseits natürlich so ein Content-Hub oder so ein Container. Und andererseits wird auch wirklich auf Team-Level archiviert und so weiter. Projekte werden gemanagt. Wir haben Videoformate, auch vor allem mit dem CEO, der in bestimmten Abständen Videos für die Company aufnimmt. Also ich glaube, heute nennt man das Vlog, oder? Und,
ja, gerne.
Ja, und wir machen dann eben auch Live-Formate. Also All Hands findet live statt per Zoom und so weiter. Also es ist eigentlich so der ganze Fächer, den wir da aufspannen. Ja. Keine Podcasts, keine internen Podcasts. Ja. Aber ich glaube, die Videos tun es
ja, da auch. Das ist ja schon eine ganze Palette, muss man auch sehen. Ihr habt eine Größe wie wir etwa, macht da interne Podcasts dann schon Sinn, ja? Weil das, ne? Also, deswegen würde ich eigentlich eher dabei vielleicht noch mal größeren Companies sehen. Ihr habt ja sehr hohe Werte, glaube ich, gehabt bei der Befragung, was Zufriedenheit angeht. Liegt das auch am guten Informationsfluss, deiner Meinung nach? Jetzt sagst du natürlich ja, aber das ist schon ein Punkt, der bei euch aber auch sehr wichtig und sehr stark betont wurde, glaube ich auch, ne?
Ja, gut, ich meine, Ich sag's vor allem im Moment in Abwesenheit von wirklich Bürowänden und dem Gefühl, da zu sein. Da spielt interne Kommunikation und was das abstrahlt, natürlich eine große Rolle, bezogen auf die Zufriedenheit von Mitarbeitern und auch das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also wir haben ein Tool, das ist auch ein ganz tolles Tool, das nennt sich Peaken. Das ist so ein ongoing polling, also so eine fortlaufende Survey, an der jeder teilnimmt, beziehungsweise die jeder bekommt per E-Mail einmal in 2 Wochen. Und das heißt, wir haben Echtzeitdaten, wie zufrieden sind Mitarbeiter mit bestimmten Bereichen des Unternehmens, wie geht's denen, fühlen die sich allein zur Strategie, ist deren Homeoffice funktional, also wirklich die ganze Palette. Und das wird dann anonymisiert auf Team-Level ausgespielt. Das heißt, das sind sehr, sehr, sehr tolle Insights darüber, was ist wirklich da los und was passiert im Unternehmen, was die Leute eben auch nicht sagen. Und darauf können wir natürlich auch reagieren. Was schön ist, dass die Werte durch die letzten 2 Jahre relativ enorm gestiegen sind. Also da möchte ich schon behaupten, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass das Engagement der Mitarbeiter trotz auch Pandemie wirklich ordentlich ist.
Das heißt, da ist keine Verschlechterung der Werte da, sondern im Gegenteil. Da seid ihr weiter auf Top-Level durch die Pandemie getragen. Genau.
Ich meine,
oder?
Top-Level, was ist Top-Level? Ne? Also es geht ja, klar, immer mehr. Aber ja, natürlich haben wir befürchtet, okay, was macht das? Sehen wir da einen Einbruch? Wie funktioniert es? Wir waren nicht vorbereitet auf diese massive Skalierung von Remote-Work. Ja, wir hatten vorher, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir hatten dann auch, wenn du mal Homeoffice machen wolltest, 1-2 Tage die Woche, ja, kein Thema, dann musstest du das kurz anmelden, ne, bei deinem Line-Manager und dann ging das auch.
Genau.
Aber das ist was ganz anderes, als zu sagen, so, alle 750 jetzt nach Hause und da bleibt ihr jetzt ein Jahr lang sitzen.
Das ist ähnlich, wobei wir halt nicht alle nach Hause geschickt haben, sondern die Agenturen immer offen waren und sind. Also nicht so radikal wie bei euch und auch anderen digitalen Unternehmen, die das beobachten, auch Kunden. Aber zum großen Teil natürlich auch bei uns Homeoffice. Aber dann, wenn man weiß, man hat das Instrumentenset, die Tools dafür, das zu organisieren, dann hat man da von vornherein auch eine gewisse Sicherheit, finde ich. So von der Prozesssicherheit. Die Frage ist dann eher, was bleibt psychologisch bei den Leuten hängen. Das ist, glaube ich, eher dann die Schwierigkeit. Ne?
Und das merkt man jetzt auch, finde ich, vor allem in dem, wie viel dritte Pseudo-Lockdown, den wir hier gerade erleben in Deutschland?
Ja, dritter
sogenannter. Ja, und irgendwann wird man ja mürbe. Also das merke ich bei mir ja auch. Und es hilft gerade, ich gucke halt hier aus dem Fenster, die Sonne scheint, das ist ganz toll. Wohingegen so ein Regentag mich schon mal emotional richtig aus der Bahn werfen kann inzwischen. Ja.
Das Wetter interessiert einen mehr als früher.
Ja, weil es sind so kleine Parameter, die schon einen ganz großen Einschlag haben, weil wir alle so dünnhäutig geworden sind. Und
Aber wir schweifen ab von deiner Arbeit. Ja. Oder hattest du noch eine Grenze dazu? Ich würde gerne mal auf die externe Arbeit kommen. Macht da ein Mensch wie du, der für so ein digitales Unternehmen arbeitet, noch klassische Presse- und Medienarbeit?
Klar.
Das würde mich mal interessieren. Gehst du ganz normal PR-mäßig vor, pflegst Journalistenkontakte? Was sind deine Key-Medien so, wo du eure Zielgruppe zum Beispiel findest?
Das ist eine ganz schwierige Frage.
Kann man das so sagen? Ne?
Also wir waren ja eben schon bei dieser Themenvielfalt. Ja, und deswegen theoretisch alle, ja, weil wir komplett durch alle Demografiegruppen durchgehen, diverseste Interessengruppen. Da geht es vor allem wirklich um Reichweite.
Man findet euch bei Business Insider genauso, wo ich eure Zielgruppe eher vermuten würde, ja, als in der FAZ, was einen dann wahrscheinlich dann auch noch doch irgendwo stolz macht, wenn man da ein längeres Clipping hat, oder?
Ja, das sind eher so, würde ich sagen, unsere Corporate, unsere Business-Geschichten, ja. Aber wir haben ja unglaublich starke Lifestyle-PR auch, ne? Also es geht dann von Vogue über Glamour, Brigitte, GQ, also wirklich die ganze Palette, Apothekenumschau, you name it. Wir arbeiten in, es ist tatsächlich relativ klassische Pressearbeit. Wir haben ein gut ausgestattetes Team. Wir sind in der Kommunikation bei Bubble knapp 15 Leute, wovon...
Das ist dann doch ganz beachtlich, oder?
Ja, wovon 10 davon machen PR.
Ja.
Das ist aber global. Ne?
Ja, klar.
Plus Agenturen on the ground in den einzelnen Ländern. Also da ist schon ganz schöner Muscle da. Wir hatten dann aber auch, ich meine, gut, eine... So eine Hygiene-Metric nennen wir das. Das heißt, es ist ja immer das Lustige, das kennt ihr ja, wie misst man den PR-Erfolg, ne? Hm. Und das ist ja immer so ein bisschen Feenstaub. Also PRler lassen sich da ja so selten ein bisschen in die Karten gucken, was macht es wirklich und so weiter. Aber Reach, also Reichweite, ist natürlich ein KPI, auf den wir gucken, weil keine Reichweite heißt auch keine Sichtbarkeit. Ja? Und ich glaube, letztes Jahr lagen wir reichweitenartig so weltweit so um die 8 Milliarden. Also das ist immens. Nur ich das soll jetzt auch gar nicht.
Also das sind die schönen Statistiken. Jeder Mensch hat euch, wir waren mit euch in Kontakt,
mehrfach,
wenn man das jetzt immer umrechnet.
Ja, genau. Und und das ist einfach auch, natürlich waren es nicht 8 Milliarden Menschen, die das gesehen haben.
Ja, ist klar.
Aber das deckt schon so ein bisschen ab, um diese Reichweiten zu erzeugen, zumindest auf dem Papier. Da war wirklich alles dabei. Ja? Also die BBC mehrfach, New York Times und so weiter, die ganz großen. Das sind natürlich die, wo wir rein wollen. Da geht es um Reichweite einerseits. Und das andere, und das ist vielleicht auch für euch interessant, wie messen wir denn PR oder den Erfolg von PR? Es geht ganz, ganz viel um Messaging und um transportieren wir oder fördern wir bestimmte Brand-Attribute. Mhm. Können wir die gezielt steigern, auch mit Pressearbeit? Vertrauen oder auch das, ich habe es eben schon gesagt, Bubble steht vor allem dafür, Menschen schnell eine Sprache beizubringen. Also diese Effektivität und so. Darauf gucken wir wirklich, kann PR das steigern? Und interessanterweise, wir machen dazu Brand Surveys, also das sind relativ groß angelegte Geschichten, die nicht nur auf PR schauen, sondern auf verschiedene Kanäle und auf unsere TV-Spots, kommt eigentlich aus dem TV-Bereich. Ne? Und verblüffenderweise sind Leute, die mit unserer PR in Verbindung gekommen sind, haben da enorme Werte, die auch abweichen von Befragten, die mit bestimmten Marketingkampagnen in Kontakt gekommen sind. Und darauf schauen wir. Also diese Paarung aus Reichweiten plus dann qualitativ, was hat es bei denen ausgelöst, wie positionieren die Bubble? Das ist so die Balance, die bei uns stimmen muss, um dann wirklich zu sagen, das war erfolgreich.
Nun habt ihr natürlich, was die Qualität der Berichterstattung angeht, kann man da ja eigentlich nicht meckern. Ne? Ihr habt dann auch immer so ein bisschen aus meiner Sicht den Welpenschutz des Startups, auch wenn ihr schon älter seid, ja, was ich erledigen würde. Und da muss ich doch nochmal sagen, nein, liebe User, wir werden nicht über das Thema oder die Gerüchte sprechen, was ich erledigen würde, wenn man in die Börse geht und älter wird. Ja, dann wird natürlich negativer, kritischer hingeguckt. Aber da habt ihr diesen Welpenschutz schon noch und man sieht, dass sie doch eigentlich immer so eine wohlwollende Berichterstattung, so kann man es, glaube ich, sagen, oder?
Ja.
So von der Qualität her. Positiv.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Dirk, und das ist auch, wie gesagt, ich habe angefangen damals bei MTV, das war ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das noch so war, als ich da war, aber früher MTV war so eine Love-Brand, oder? Die wollte man irgendwie einfach cool finden. Ja.
Genau.
Und dann war ich bei einem Startup, was dann später eine Tochter von der Deutschen Post wurde, da ging es um Machine Learning-Algorithmen und so weiter. Das war wirklich Hardcore B2B, also da war nicht mehr viel mit Love. Ja. Das war den Konsumern total egal. Aber natürlich presseseitig interessant und ich war bei Rocket. Ich finde, Bubble ist auch so ein sympathisches Unternehmen. Also einfach auch, weil das Produkt ist sinnvoll. Ja, also bei MTV habe ich Journalisten angerufen und habe gesagt, hier ist MTV. Da haben die sofort zugehört, weil es einfach so eine ultra große Brand war.
Aber ganz so weit ist jetzt noch nicht, oder?
Nein, aber wenn ich sage, hier ist Bubble, das kennen die auch. Also Brand Awareness ist, glaube ich, knapp 90% in Deutschland. Aber da geht es noch nicht mal darum, wie bekannt das ist, sondern es geht darum, dass jeder, mit dem ich spreche, sofort weiß, was wir machen, macht Sinn. Und das ist eine gute Sache. Und wir meinen es ernst. ja, mit Sprachen lernen. Das ist nicht irgendein Gimmick. Wir machen das wirklich und sind da auch Qualitätsmarktführer. Wir haben die beste Sprachlern-App. Da kann ich auch, ich bin sehr zufrieden, das ganz selbstbewusst und ehrlich so sagen zu können. Ja, ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das schlägt sich da dann eben auch wieder. Es ist ein Berliner Erfolg. Es ist irgendwie kein doppelter Boden. Es ist relativ bescheiden gewesen, wenig Investment genommen. Mm. Trotzdem super erfolgreich, auch in den USA. Wann hat man das denn auch schon mal, dass eine deutsche Consumer-App in den USA so abgeht?
Ja, und gemessen an Umsätzen zeigt ja auch, dass es funktioniert. Das eben, ist eben nicht und wie einige
von,
andere. Ja.
Genau, und von daher ist es eine Geschichte, die erzählt man auch gern positiv. Ja. Und vielleicht noch, um das abzuschließen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Bubble ist ein reines Premium-Produkt. Ja. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung von uns gewesen, zu sagen, der Nutzer, der Lernende muss der Kunde sein. Weil da können wir uns nur auf die Lernenden konzentrieren und nicht auf irgendwelche Werbetreibenden etc. Das heißt, meinte ich auch mit ohne doppelten Boden. Ne? Also es ist wirklich, alles ist in the open, möchte ich sagen. Mhm. Und ja, ist eine gute Sache. Also sonst wäre ich da auch nicht so lange geblieben oder bin da immer noch glücklich.
Wunderbar. Also es war mir ein großes Vergnügen. Christian Hillemeyer, meine lieben Freunde des Monsters of Content Marketing, war zu Gast. Vielen Dank, Christian.
Ich danke dir.
Und nach der Pandemie würde ich doch mal sagen, sieht man sich.
Das würde ich sagen.
Mein Lieber. Bis dann.
Bis dann, Dirk.
Okay, liebe Leute, tschüss da draußen. Bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.com.